Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, den 4. Vers. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Ideale Gemeinde sucht einen perfekten Pastor. So lautet der Titel eines Buches von Erwin Lutzer. Nun, eine ideale Gemeinde, die gibt es nicht. Und auch nicht einen perfekten Pastor, das brauche ich nicht zu betonen. Der Zustand der Gemeinde Jesu war zu keiner Zeit ideal oder gar perfekt. Das zeigen uns die neutestamentlichen Briefe und der Lauf der Kirchengeschichte. Manche jagen einem solchen Ideal nach, werden es aber niemals erreichen. Immer wieder werden sie von der Wirklichkeit und auch Sündhaftigkeit ihrer eigenen Person, ihres eigenen Herzens eingeholt. Und doch, so haben wir am vergangenen Sonntag gesehen, und doch gibt es eine perfekte Gemeinde, die zwar unserer Erfahrung hier auf dieser Erde noch nicht zugänglich ist, aber doch Wirklichkeit ist. Es handelt sich um solche, die jetzt schon dem Geiste nach mit Christus in die himmlischen Örter oder wie Luther übersetzt hat, in das himmlische Wesen versetzt worden sind. Ihre Stellung ist bereits vollkommen. Sie ist ausgestattet mit allen himmlischen Gütern durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Gemeinde Jesu ist bei all ihrer Unvollkommenheit auf der Erde doch schon herrlich gemacht in der Himmelswelt. Und das ist eine Tatsache, die wir im Glauben ergreifen dürfen und dürfen Gott dafür preisen. So noch einmal Vers 3 im ersten Kapitel des Epheserbriefes, mit dem wir uns am vergangenen Sonntag befasst haben. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem oder mit jedem geistlichen Segen im Himmel, in der Himmelswelt, durch Christus. Und nun listet Paulus einige dieser himmlischen Segnungen in den folgenden Versen auf. Und er beginnt mit dem himmlischen Gut der Erwählung. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Achten wir einmal darauf, dass Paulus diese Segnung, die die Gemeinde Jesu genießen darf, an die erste Stelle in seiner Liste setzt. Und hier wird deutlich, welch einen Stellenwert dieses himmlische Gut für Gott und auch für die Gemeinde Jesu hat. Ohne die Erwählung von Seiten Gottes gäbe es kein Heilswerk Christi, gäbe es keine Erlösung für uns. Darum hat die Erwählungslehre für die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten immer ein besonderes Gewicht gehabt. Spurgeon, dieser bekannte Prediger, sagt einmal dazu: Ich zögere nicht zu sagen, dass außer der Lehre von der Kreuzigung und Auferstehung unseres seligen Herrn keine Lehre solches Gewicht in der frühen christlichen Kirche hatte wie die Lehre von der Erwählung aus Gnade. Auch die Reformatoren standen auf dem Boden der biblischen Erwählungslehre. Also nicht nur Calvin, sondern auch Luther. Die Erwählungslehre ist keine reformierte Sonderlehre. Denken wir einmal an Paul Gerhard, der ganz gewiss kein reformierter Mann gewesen ist, im Gegenteil. Er war ein Erzlutheraner und kämpfte gegen die Reformierten. Er schied deshalb aus seinem Amt aus und er singt: Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Also, Paul Gerhard, ein Mann, den wir alle schätzen wegen seiner wunderbaren Lieder, ein Lutheraner, betont hier in einem seiner Lieder die Erwählung vor Grundlegung der Welt. Ich lese noch einmal diesen Vers, diese Liedstrophe: Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Also, wir sagen es noch einmal, die Lehre von der Erwählung der Gemeinde Jesu vor Grundlegung der Welt ist kein reformiertes Sondergut, sondern alle Reformatoren standen auf diesem Boden der Gnadenlehre, der Erwählungslehre. Die Lehre von der Erwählung ist eine Lehre zum Staunen und zur Anbetung. Und darum heißt es ja hier in Vers 3, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wir sprachen am vergangenen Sonntag von diesem seligen Kreislauf. Gott hat uns gesegnet, er hat seine Gemeinde gesegnet in Christus Jesus und wird von der Gemeinde Jesu darum auch gelobt und gepriesen. Und das Wort kann man eben genauso übersetzen mit gesegnet. So haben wir einen wunderbaren Kreislauf hier. Gesegnet sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also alle Segnungen, mit denen die Gemeinde Jesu beschenkt worden ist in Christus Jesus, fließen in Lobpreis zurück zu Gott. Geschieht das nicht, dann leiden wir unter Kreislaufstörungen. Und Kreislaufstörungen können sehr kritisch, sehr gefährlich sein, das wissen wir. Also jeder Segen, den wir von Gott empfangen, fließt zurück zu Gott. Legen wir Gott auch wieder zu Füßen. Mit Loben und Danken, Preis und Ehre, so wie die Ältesten, von denen in der Offenbarung des Johannes die Rede ist, die ihre Kronen, die sie von Gott selbst empfangen hatten, Gott und dem Lamm wieder zu Füßen legen. Wie ein Isaak von Abraham Gott wieder zurückgegeben wurde, als er ihn auf den Altar legte. Er hatte ihn von Gott empfangen, Abraham hatte ihn von Gott empfangen und legt diesen Sohn der Verheißung wieder zurück in Gottes Hände. Darum geht es hier in Sonderheit in diesem Lobpreis. Und da kommen wir zum Staunen und zur Anbetung, wenn Gott uns die wunderbare Wahrheit der Erwählungslehre offenbart. Dann kommen wir dahin, dass wir Gott darüber anbeten und preisen und loben. Zur Anbetung führt im Grunde nur das, was uns durch den Heiligen Geist geoffenbart worden ist. So sagt es der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, in den Versen 9 und 10. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, also durch den Heiligen Geist, denn der Geist Gottes erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Es geht also um Offenbarung. In der Bibel geht es immer um Offenbarung. Das, was Gott uns in Christus geschenkt hat, grundsätzlich muss uns geoffenbart werden durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes. Dann kann es auch zum Lobpreis Gottes kommen. Wir brauchen Christi Sinn, um das fassen zu können, was uns Gott in Christus Jesus auch in der Erwählung geschenkt hat. Wir haben Christi Sinn, sagt Paulus im selben Kapitel im 1. Korintherbrief. Wir haben den Sinn Christi. Ein irdischer Sinn kann die himmlischen Güter nicht erfassen. Man kann darüber nicht staunen. Alles andere in dieser Welt ist einem viel wertvoller. Wie ich bereits sagte, am vergangenen Sonntag vor 14 Tagen in der Predigt, auch die kleinsten Dinge in dieser Welt sind uns wichtiger und wertvoller als die größten Dinge des Reiches Gottes, wenn uns die Augen dafür nicht geöffnet sind. Darum betet Paulus auch für die Gemeinde Jesu um geöffnete Augen des Herzens. Auch Gemeinde Jesu braucht das immer wieder. Ihr sind ja einmal grundsätzlich die Augen geöffnet worden für die Herrlichkeit Gottes in Christus und für all die himmlischen Güter, die wir haben in ihm. Trotzdem brauchen wir immer wieder aufs Neue geöffnete Augen des Herzens, damit wir diesen Reichtum, den wir haben, in Christus Jesus auch erkennen. Was sollen wir von der Welt sagen, die außerhalb von Christus lebt? Sie hat überhaupt keinen Sinn für diese Dinge. Ich sage es noch einmal, alles in dieser Welt ist dir wichtiger als die himmlischen Güter Gottes in Christus. Die Frage ist, wie steht es da mit uns, die wir doch für uns in Anspruch nehmen, Gottes Kinder zu sein? Sind uns die himmlischen Güter wirklich über alles wichtig? Können wir etwas anfangen mit diesem himmlischen Gut, mit dieser wunderbaren Segnung der Erwählung durch Gott in Christus Jesus vor Grundlegung der Welt? Wir dürfen uns also nicht rein verstandesmäßig dieser Wahrheit nähern. Unser Verstand ist von Natur aus verfinstert. So lesen wir im Epheserbrief, Kapitel 4. Da können wir noch so klug sein, noch so viel studiert haben. Wir erkennen nicht, was uns von Gott geschenkt ist, wenn uns nicht die Augen des Herzens dafür geöffnet werden. Wenn Gott sich uns nicht offenbart, dann haben wir kein Verständnis für diese geistlichen Dinge. Können wir noch so klug sein? In der Welt können wir es zu vielem gebracht haben. Auf der rein intellektuellen Schiene. Es nutzt uns alles nichts. Der Heilige Geist muss uns das Herz und die Augen dafür öffnen. Wissen und Verstand sind mit Finsternis umhüllet, wenn nicht deines Geistes Hand und uns mit hellem Licht erfüllet, so sagt der Liederdichter. Das führt zur Anbetung. Luther sagt, wer wissen will, was Gott verborgen hat und will sich weise dünken, der sieht nicht, dass dies das Übel ist, daran Adam und Eva samt ihren Nachkommen den ewigen Tod gefressen haben. Das heißt also, wer an die Lehre von der Erwählung, an diese wunderbare Wahrheit rein verstandesmäßig herangeht, befindet sich auf einem falschen Weg. Das ist der Weg, den auch Adam und Eva beschritten haben, als sie vom Satan verführt wurden, von der altbösen Schlange. Es ist mir, so sagt Luther, es ist mit Gottes Wort nicht zu scherzen. Kannst du es nicht verstehen, so zieh den Hut vor ihm ab. Das sagte ein Doktor der Theologie. Er hielt sich nicht für sehr weise, im Gegenteil. Er wusste, dass er im Blick auf die göttlichen Wahrheiten von Hause aus blind und töricht war und dumm war. Diese Stellung hat er eingenommen und hat alles von Gottes Geist erwartet, dass ihm die Augen geöffnet wurden für die himmlischen Güter in Christus Jesus. Nun, wir wollen uns die Freude an dieser himmlischen Segnung nicht nehmen lassen von denen, die sie aus Gründen der Vernunft, wie sie sagen, verachten, auch nicht von denen, die ein anderes Verständnis von Erwählung haben, als die Reformatoren es gehabt haben. Sondern wir wollen uns anhand der Bibel damit befassen und darüber zum Lobpreis Gottes kommen. Gott bietet uns in seinem Wort nichts an, was für uns schädlich wäre. Im Gegenteil. Calvin dazu, wenn aber jemand sagt, man dürfe über diese Lehre nicht reden, um die Seelen nicht zu verwirren, diese Lehre sei eine Gefahr, der beschuldigt Gott einer törichten Veranstaltung und lästert Gott, als ob ihm unbesonnenerweise etwas entfallen wäre, was der Gemeinde schädlich sei. Nun, ihr Lieben, wir wollen uns den Geschmack an dieser wundervollen himmlischen Speise also nicht verderben lassen. Das Wort Gottes redet sowohl im Alten als auch im Neuen Testament an vielen Stellen von der Erwählung durch Gott. Vom erwählenden Handeln Gottes. Wir lesen, dass Gott für Israel einen bestimmten Ort zur Anbetung und zur Darbringung von Opfern erwählte. 5. Mose Kapitel 16, Vers 6. Dieser Ort ist identisch mit Jerusalem, der Stadt, die Gott erwählt hat. 1. Könige 11, Vers 13. Gottes Erwählungsakt bezieht sich jedoch in der Hauptsache auf Menschen. Er erwählte Levi, den Stamm Levi, als Priesterstamm. Er erwählte Saul und David als Könige. Er erwählte das Volk Israel, wobei Jakob und Abraham als Vertreter des Volkes gelten. Also wir finden manche Stellen im Alten Testament, wo von der Erwählung Gottes die Rede ist. Im Neuen Testament wird die Gemeinde Jesu insgesamt und in ihr jeder einzelne Gläubige als auserwählt bezeichnet. Dazu einmal dieses bekannte Wort aus dem 1. Petrusbrief. Manche unter uns werden dieses Wort auswendig können. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. So wie das Volk Israel das auserwählte Volk Gottes war im Alten Testament, so sind nun wir als Glieder der Gemeinde Jesu das auserwählte Geschlecht, von Gott auserwählt. Die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Also der Grundsatz der Gnadenwahl Gottes zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments. Wobei die Bibel nicht nur die Erwählung zu einem bestimmten Verhalten oder Dienst lehrt, sondern ebenso eine Erwählung zum ewigen Heil. Dazu 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13. Das ist ja doch ein Wort, das wir ins Feld führen können gegenüber denen, die sagen, ja, Gott erwählt immer nur zu einem bestimmten Dienst, aber nicht zum Heil. Hier wird es aber ausdrücklich gesagt, in 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13, dass Gott zur Seligkeit erwählt hat. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat, in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit. Also es gibt eine Erwählung zur ewigen Seligkeit, zum ewigen Heil. Unser Herr Jesus Christus hat in seinem Erdenleben immer wieder den Gedanken an die Erwählung zum Ausdruck gebracht. Er sagt zu seinen Jüngern, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Also der Herr Jesus hat seine Jünger erwählt. Nicht sie haben ihn erwählt. Er hat sich für sie entschieden. Nicht sie haben sich für ihn entschieden. Das ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge recht verstehen. Und auch im hohen priesterlichen Gebet unseres Herrn Jesus betet der Herr für solche, die ihm der Vater gegeben hat. Im Johannesevangelium lesen wir, dass der Vater zum Sohn zieht und der Sohn nimmt diejenigen an, die der Vater ihm zuweist. Das ist Erwählung von Seiten Gottes zur ewigen Herrlichkeit. Es gibt manche Stellen, gerade auch im Johannesevangelium, die darauf hinweisen. Wollen wir zumindest eine Stelle einmal lesen aus Johannes Kapitel 6. Vers 44, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn aufwecken am jüngsten Tage. Also der Vater zieht diejenigen, die er erwählt hat, zur ewigen Seligkeit zum Sohn, dass sie zum Sohn kommen. Und wer zum Sohn kommt, den wird er nicht hinausstoßen, sagt der Herr Jesus selbst. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir sehen also, dass der Ursprung unserer Erwählung in Gott dem Vater liegt. Es heißt hier, denn in ihm hat er uns erwählt. Er hat es getan in Christus, aber er hat es getan, Gott der Vater. Und wir dürfen Gott den Vater hinsichtlich unseres ewigen Heils niemals vernachlässigen. Was wir immer wieder betonen bei der Betrachtung des Wortes Gottes, auch gerade in den Predigten, ist, dass im Zentrum der Verkündigung Jesus Christus, der Gekreuzigte, steht. Und das ist so gewesen bei den Aposteln. Paulus sagt, als ich zu euch kam, zu den Korinthern, da wusste ich nichts anderes als Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Das war seine Botschaft. Paulus wusste vieles. Er kannte sich in der Heiligen Schrift des Alten Testamentes aus. Ihm waren besondere Wahrheiten geoffenbart worden. Aber im Zentrum, im Kern, ging es ihm immer wieder um Jesus Christus. Und zwar ihn, um ihn als den Gekreuzigten, der für uns am Kreuz vollkommen für unsere Sünden bezahlt hat. Das stand im Zentrum der Predigt. Und das ist immer so gewesen im Laufe der Kirchengeschichte, da wo das Evangelium klar und deutlich verkündigt wurde. Jesus, der Gekreuzigte, Auferstandene, Erhöhte und Wiederkommende Herr, ist die zentrale Mitte, ist die Mitte unserer Verkündigung, ist die Mitte des gesamten geoffenbarten Gotteswortes. Das ist wichtig, das gilt es festzuhalten. Aber wir dürfen dabei nicht Gott den Vater vernachlässigen, auch im Blick auf unsere Anbetung. Ja, wir sehen hier, dass der Ursprung allen Heils in Gott dem Vater liegt. Paulus spricht davon im Römerbrief, Kapitel 1, da nennt er das Evangelium vom Sohn. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift von seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Es ist das Evangelium vom Sohn, aber es ist das Evangelium Gottes. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Es ist das Evangelium Gottes vom Vater, des Vaters. Das Evangelium, das den Sohn zum Zentrum hat, ist das Evangelium Gottes des Vaters. Und darüber preisen wir ihn und loben wir ihn und danken ihm vom ganzen Herzen. Wir dürfen das nicht auseinanderreißen. Manche haben das getan und haben gesagt, ja, Gott liebt uns erst seit Golgatha. Das stimmt nicht. Gott liebt uns von Ewigkeit her. Seine Liebe ist in seinem Herzen verankert von Ewigkeit her, seine Liebe zu uns. Sie wird offenbar am Kreuz auf Golgatha, in der Hingabe seines Sohnes. Gott liebt uns nicht erst seit Golgatha. Aber hier hat er den Weg geschaffen, hat er seine Liebe geoffenbart, hat den Sohn für uns geopfert und hat den Weg geschaffen, auf dem es möglich ist, nun wieder mit dem Vater im Himmel Gemeinschaft haben zu können. Also das Heilshandeln Gottes ist von außerordentlicher Bedeutung. Die Erwählung vor Grundlegung der Welt ist in Christus geschehen, so lesen wir hier. Aber sie ist in Christus nach dem ewigen Ratschluss Gottes des Vaters geschehen. Das wollen wir festhalten. Sie hat also ihren Ursprung in Gott dem Vater. Und wir wollen ihn dafür preisen. Nun, wir wollen noch eines berücksichtigen. Ich habe vor, in 14 Tagen Fortsetzung zu machen mit diesem Vers. Wir werden heute nicht allzu weit kommen. Es geht heute in der Hauptsache um einige einleitende Worte und dann gehen wir dann hin zu den Einzelheiten in diesem Vers. Wir wollen am Schluss dieser Predigt noch etwas berücksichtigen. Diese Lehre von der Erwählung, dass Gott seine Gemeinde erwählt hat, und zwar vor Grundlegung der Welt, vor aller Zeit, vor Erschaffung dieser Welt, nach seinem ewigen Ratschluss. Diese Lehre ist keine Botschaft für die Ungläubigen. Sie kann erst verstanden werden, wenn man selbst durch die enge Pforte eingegangen ist in das Reich Gottes. Wenn das nicht der Fall ist, führt diese Lehre im Umgang mit Menschen, die noch außerhalb der Gemeinde stehen, die also noch nicht gläubig geworden sind an Christus Jesus, lediglich zu irgendwelchen unsinnigen Diskussionen. Es hat keinen Sinn, mit Menschen, die Jesus Christus noch nicht erkannt haben als ihren Erlöser, über die Erwählung zu sprechen. Die Erwählungslehre wird nur von solchen verstanden, im Glauben erfasst und auch genossen, die bereits drin sind in der Gemeinde Jesu. Wir lesen im Lukas-Evangelium, dass die Jünger unseres Herrn Jesus einmal zu ihm kamen und zu ihm sagten: Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Und der Herr Jesus geht gar nicht auf diese Frage ein. Er sagt zu ihnen: Seht zu, dass ihr eingeht durch die enge Pforte. Das heißt, was beschäftigt ihr euch mit solchen Gedanken? Das hat alles seinen Platz. Darüber dürft ihr nachdenken, wenn ihr drin seid im Reich Gottes. Aber bevor das nicht der Fall ist, und die Jünger waren ja zu der Zeit noch nicht wiedergeboren, das kam ja später erst, nach Kreuz und Auferstehung unseres Herrn Jesus. Wenn das nicht der Fall ist, ist es völlig sinnlos, über solche Fragen nachzudenken oder gar zu debattieren. Und deshalb geht der Herr Jesus gar nicht auf ihre Frage ein. Werden nur wenig selig? Was interessiert euch das jetzt? Das geht euch im Augenblick gar nichts an. Diese Fragen sind völlig uninteressant für euch. Seht zu, seht ihr erst einmal zu, dass ihr Eingang findet zum Himmelreich, dass ihr eingeht durch die enge Pforte. Nun, wenn wir dann den Gang der Jünger verfolgen, bis hin zu Kreuz und Auferstehung unseres Herrn Jesus, bis hin zur Himmelfahrt und Ausgießung des Heiligen Geistes, dann sehen wir, wie die Jünger, auf welche Art und Weise die Jünger dann eingegangen sind durch die enge Pforte. Wir lesen zuvor in den Evangelien, wie Petrus angesichts der Tatsache, dass der reiche Jüngling den Herrn Jesus verlassen hatte, weil er seinen Reichtum nicht aufgeben wollte, wie Petrus dann mit geschwollener Brust sagte: Herr, wir haben alles verlassen. Wir haben alles verlassen. Was wird uns davon werden? Was für eine Belohnung erwartet uns? Oder können wir erwarten? Und da sagt der Herr Jesus in diesem Zusammenhang zu ihm: Ich formuliere es mal frei mit meinen Worten, Petrus, sei vorsichtig. Sei nicht so stolz auf deine Hingabe. Sei nicht so stolz darauf, dass du alles verlassen hast. Vielmehr denk daran, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Petrus, du musst ganz arm werden in dir selbst. Du musst alle Gedanken an deine Hingabe, dass du alles verlassen hast und wie fromm du bist, das musst du alles zurücklassen, das musst du alles abgeben, um jetzt hindurchzugehen, ich sage es jetzt hier mit diesem Wort aus dem Lukas-Evangelium, durch die enge Pforte. Durch die enge Pforte gehen nur solche, die geistlich arm geworden sind, die ihr Vertrauen nicht mehr setzen auf irgendein Werk, das sie getan haben, auf irgendeine fromme Leistung, auf irgendetwas Gutes, was noch in ihnen steckt. Die kommen nicht hindurch durch die enge Pforte und damit auch nicht in das Reich Gottes. Und darum sagt der Herr Jesus, es werden viele versuchen, durch die enge Pforte zu kommen, aber sie werden es nicht schaffen. Sie können es nicht. Warum denn nicht? Nun, weil sie nicht bereit sind, sich vor Gott demütigen zu lassen, sich zerbrechen zu lassen vor Gott, zu armen, elenden Sündern zu werden. Wenn du noch etwas anderes bist in deinen Augen als ein armer, elender Sünder, dann bist du noch nicht hindurchgegangen durch die enge Pforte in das Reich Gottes. Dann bist du noch nicht von Neuem geboren, dann bist du noch nicht erwählt. Das heißt, du gehörst noch nicht praktisch zu den Erwählten. Ob es noch wird, ist eine andere Frage. Und dann kannst du dich auch nicht erfreuen an den himmlischen Gütern, die Gott der Gemeinde Jesu geschenkt hat in seinem lieben Sohn. Es ist dir alles fremd und unverständlich. Was da gesprochen wird, das ist dir so außerhalb deiner Gedanken und deiner Vorstellungen, dass du damit überhaupt nichts anzufangen weißt. Also, gehe erst einmal ein durch die enge Pforte, und wenn du dich dann umdrehst und schaust und siehst, was über dieser engen Pforte geschrieben steht, dann verstehst du, dass dein Gang durch die enge Pforte eine Folge davon gewesen ist, dass du auserwählt bist vor Grundlegung der Welt. Da siehst du das Wort auserwählt vor Grundlegung der Welt. Aber geh erstmal ein durch die enge Pforte. Beschäftige dich nicht so sehr mit der Frage nach der Erwählung, sondern beschäftige dich mit der Frage nach deinem Seelenheil. Ob du wirklich errettet bist, ob du Vergebung deiner Sünden hast, ob du mit Gott in Ordnung gekommen bist. Wenn das der Fall ist, dann wirst du auch die Lehre von der Erwählung zu schätzen wissen und wirst sie genießen können. Über bestimmte Fragen können wir nur im Lichte des Wortes Gottes nachdenken und zur Anbetung gelangen, wenn wir eingegangen sind durch die enge Pforte. Dann sehen wir von innen Herrlichkeiten, die wir von außen nicht erkennen können. Pastor Paul Humburg gebraucht ein schönes Beispiel dafür. So wie die bemalten Kirchenfenster von außen gesehen uns nur den Anblick verworrener Linien und unverständlicher Bleifassungen darbieten, wenn man also eine Kirche von außen sieht und schaut sich die Fenster an, ja, dann kann man vielleicht nicht viel damit anfangen, mit dem Ganzen. Aus dem Inneren der Kirche gesehen aber, wenn das Licht hindurch scheint, herrliche Gemälde zeigen, so ist es auch mit dieser Lehre. Wer außen steht, wer außerhalb von Christus ist, sieht nur verworrene Linien, die ihn selbst verwirren. Wer innen steht, in der Gemeinschaft mit Christus, der hat klare Bilder, deutliche Wahrheiten. Erst wenn wir durch die enge Pforte ins Reich Gottes eingegangen sind, lesen wir von innen über der Pforte die Worte auserwählt vor Grundlegung der Welt. Die Frage ist, sind wir alle drin in Christus? Sind wir alle durch die enge Pforte gegangen in Buße? In Demut vor Gott, als solche, die nichts zu bringen hatten als ein sündiges Herz, die sich auf nichts anderes verlassen können, als auf die Gnade Jesu, auf das, was Gott in Christus dort am Kreuz für uns getan hat? Sind wir alle hindurchgegangen durch die enge Pforte? Oder gibt es noch jemanden unter uns, der außerhalb steht und der deshalb mit der Lehre von der Erwählung überhaupt nichts, aber auch gar nichts anzufangen weiß? Durch die enge Pforte gehen wir nur als solche, die abgewirtschaftet haben. Hast du abgewirtschaftet oder bist du noch stolz auf irgendetwas, was du Gott bringen könntest? Das muss zerbrochen werden, das muss in den Tod hinein, damit das Leben Christi in dir mächtig wirkt und dir die Augen geöffnet werden für die herrlichen Güter Gottes in Christus in der Himmelswelt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Ich schließe ab mit diesem schönen Liedvers. Ich bin im Himmel angeschrieben, ich bin ein Kind der Seligkeit, ob Sünd und Leid mich auch betrüben und alle Nöte dieser Zeit, ich weiß, dass ich von Anbeginn in Christus auserwählet bin. Amen.